Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Davina und ich bin Auszubildende beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Diese Woche soll es um das Thema Rückengesundheit gehen. Die Wirbelsäule gilt mit ihren vielen Gelenken als wahre Bewegungskünstler. Aber dennoch macht der Rücken vielen Menschen zu schaffen. Mehr als ein Drittel leidet häufig an Rückenschmerzen. Gerade in der jetzigen Homeoffice- sowie Home-Studying-Zeit, wo der Stuhl bequem ist und auch die Wege kurz sind, kommt es zu besonders wenig Bewegung im Arbeitsalltag. Und auch nach der Arbeit fällt es vielen Menschen schwer, sich statt der fehlenden Präsenzsportangebote alleine zu Hause zum Sport zu motivieren. Das geht dann nur so lang gut, bis der Körper irgendwelche Warnzeichen, zum Beispiel in Form von Rückenschmerzen, gibt. Mit dem richtigen Wissen kann man gegen solche Rückenschmerzen aber etwas tun. Daher wollten wir dieses wichtige Thema hier im Podcast aufgreifen und ein bisschen näher auf den Grund gehen und haben uns dafür einen Experten an der JLU eingeladen. Heute ist Dr. Christian Pilat bei uns zu Besuch. Herr Pilat ist Sportwissenschaftler und lehrt an der JLU am Sportinstitut in der Abteilung Leistungsphysiologie und Sporttherapie. Er leitet dort unter anderem ein Seminar für Studierende mit dem Titel Rückenschule. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Experten für das Thema Rückengesundheit hier gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pilat.
Einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, am 15. März, da feiern wir den Tag der Rückengesundheit. Also ein ziemlich guter Anlass, um gerade jetzt über das Thema zu sprechen. Nur wenige Menschen können von sich behaupten, noch nie Rückenschmerzen gehabt zu haben oder irgendwie in Berührung gekommen zu sein. Aber warum haben eigentlich so viele Menschen Rückenschmerzen?
Das ist sicherlich eine sehr gute Frage, die man auch nicht in einem Satz beantworten kann, da die Ursachen für Rückenschmerzen sehr vielfältig sein können. Ich möchte vielleicht ein bisschen anders beginnen. Sie hatten das ja bereits angesprochen, dass etwa ein Drittel aller Menschen unter Rückenschmerzen aktuell leidet. Das stimmt. Man spricht da von einer Punktprävalenz von 30-40%. Die Zahl derjenigen, die einmal in ihrem Leben unter Rückenschmerzen leiden, ist da sogar im Vergleich noch höher. Also man nimmt an, dass 80 von 100 Personen, sprich 80% aller Menschen, gerade in den westlichen Industrienationen, einmal mindestens in ihrem Leben an einer akuten Rückenschmerzepisode leiden. Und das hat doch auch einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden, sage ich mal, dadurch, dass Rückenschmerz auch die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit darstellt. Wenngleich man sagen muss, die allermeisten Rückenschmerzen heilen auch völlig ohne fachärztliche Behandlungen oder sonstige Therapieformen innerhalb von, man nimmt so an, 6-8 Wochen im Mittel von alleine wieder ab. Und das ist auch schon eine sicherlich wichtige Information, die man dann auch im Rahmen von Rückenschulen, zu denen wir ja noch kommen werden, an Teilnehmer eines solchen Kurses weitergeben sollte. Die allerwenigsten Rückenschmerzen entstehen eigentlich aufgrund einer ernsthaften Ursache oder haben in irgendeiner Weise eine diagnostizierbare, objektiv erkennbare Ursache. Insofern sind Rückenschmerzen, im internationalen Sprachgebrauch würde man auch von Low Back Pain sprechen. Im Deutschen ist Rückenschmerz vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber man meint damit zumeist die Region unterhalb der Rippenbögen bis zur sogenannten Glutealfalte. Und die meisten Rückenschmerzen, die in dieser Region auftreffen, sind eben unspezifischer Natur. Das heißt, hier gibt es keine Möglichkeit oder man kann über die gängigen diagnostischen Verfahren, bildgebende Verfahren in der ärztlichen Praxis keine Ursache ausmachen. Und während man also in den 60er, 70er Jahren so vielleicht noch dachte, dass die meisten Rückenschmerzen durch degenerative Veränderungen von Bandscheiben beispielsweise oder daraus resultieren, so weiß man heute, dass Rückenschmerzen ein ganz klassisches Beispiel ist für ein biopsychosoziales Gesundheitsproblem. wo sowohl in der Entstehung, aber auch Aufrechterhaltung und Chronifizierung von Rückenschmerzen viele psychomentale Faktoren eine Rolle spielen, soziale Faktoren eine Rolle spielen. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet ja hier zwischen Prävention und Gesundheitsförderung. Das heißt, einerseits Faktoren quasi zu vermeiden, die irgendwie Krankheit und gesundheitliche Schäden verursachen. Auf der anderen Seite kann aber auch ohne oder im Zustand der völligen Gesundheit sozusagen können gesundheitsfördernde Ressourcen genutzt oder auch aufgebaut werden. Und die liegen vor allen Dingen auch im psychosozialen Bereich. Das heißt, das Eingebundensein in soziale Netzwerke, das Freisein von Stress, Gelassenheit, das sind alles Faktoren, die nicht nur für Rückenschmerzen, aber insbesondere auch in diesem Fall sowohl in der Entstehung, aber wiederum auch der Beseitigung und der Prävention von Rückenschmerzen, indem wir eben das Maß an Stress beispielsweise reduzieren und eine gewisse soziale Gesundheit, nenne ich es jetzt mal, aufbauen, auch vermeiden können. Wenn wir mit Rückenschmerz in der ärztlichen Praxis erscheinen und dann quasi ein Attest mitnehmen, wo so etwas wie Lumbalgie draufsteht, dann ist das keine klare Diagnose zumeist. Manche würden sagen, das ist noch nicht mal ein Symptom, weil Schmerz ist ja etwas, was jetzt nicht objektiv messbar ist, sondern Schmerz ist auch ein Sinneseindruck. Das nimmt jeder für sich anders wahr. Und zur Beantwortung der eigentlichen Frage, warum haben das so viele Menschen? Ich denke oder vermute vielmehr, und das zeigen ja auch viele Übersichtsarbeiten zu diesem Thema, dass das schon etwas damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen auch unter chronischem Stress leiden und unser Leben sehr viel schnelllebiger geworden ist. Das heißt, gerade die psychosoziale Komponente in der Rückenschmerzentstehung dürfte sicherlich in den letzten Jahren oder dem letzten Jahrzehnt nochmal zusätzlich zugenommen haben.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal recht harte Fakten, würde ich es nennen. Vielen Dank da schon mal für den Einstieg und auch Einblick in das Thema Rückengesundheit. Sie haben es eben auch schon kurz angesprochen und zu Beginn in der Vorstellung kam es auch schon zur Sprache. Und zwar leiten Sie ja auch ein Seminar mit dem Titel Rückenschule. Und jetzt ist so die Frage, was können wir denn unter solcher Schule vorstellen? Was wird da gemacht? Das würde mich und wahrscheinlich auch viele andere interessieren.
Die Rückenschule selbst, jetzt mal außerhalb der Hochschulveranstaltung, die wir hier anbieten, existiert ja in unserem Sozialversicherungssystem insofern, als dass, ich nenne sie mal Personen, die schon mal an Rückenschmerzen oder darunter gelitten haben, die Möglichkeit haben, im Rahmen der sogenannten Primärprävention solche Rückenschulen, die von Vereinen beispielsweise mit entsprechend geschulten Übungsleitern angeboten werden, zu besuchen. Das sieht in der Regel so eine Kursreihe von etwa 10 Terminen vor, zu denen die entsprechenden Personen dann erscheinen dürfen. Ich denke, der Begriff Schule, der hier mit drin steckt, der sagt schon sehr viel aus. Es geht eben nicht nur um Bewegung und Aktivität, sondern eben auch um Informationsangebote. Man könnte vielleicht so den Inhalt der Rückenschule zusammenfassen mit den Schlagworten Aktivität, Information, aber eben auch Stressmanagement und Entspannung. Das sind, würde ich sagen, so die drei Kerngebiete. Es ist also ein Präventionskurs, der dazu durchgeführt wird, eine Chronifizierung von Rückenschmerzen bei Personen, die eben ein gewisses Risiko aufweisen für chronifizierte Rückenschmerzen, um diese Chronifizierung zu vermeiden. Das heißt, Männer, Frauen, egal welchen Alters im Prinzip, erscheinen hier als potenzielle Kursteilnehmer und der Rückenschul Kurs oder die Ausbildung zum Rückenschulleiter an unserem Institut sieht entsprechend vor, unsere Studierenden hier als Übungsleiter bzw. Rückenschulkursleiter entsprechend vorzubereiten und eben nicht nur die Rolle des Trainers einnehmen zu können, sondern gleichzeitig auch die des Pädagogen, des Psychologen. Das ist recht anspruchsvoll. Man verlangt da so ein bisschen, dass wir sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau sind, die im Grunde alles kann, weil wir eben in all diese verschiedenen Rollen schlüpfen müssen. Aber dieses Beschwerdebild Rückenschmerz hat ja, wie wir bereits eben besprochen hatten, eine so große Komplexität, der man auch nur gerecht werden kann, indem man all diese verschiedenen Komponenten im Rahmen der Rückenschule berücksichtigt. Also ganz vereinfacht gesagt, beinhaltet das sowohl die Studierenden darauf vorzubereiten, wie kann ich denn einerseits Personen dazu befähigen, dass sie sich rückengerecht verhalten im Alltag, sprich die Kiste Wasser ergonomisch anheben, den Büroarbeitsplatz ergonomisch einrichten. Auf der anderen Seite sollen sie aber auch in der Lage sein, Teilnehmer eines Rückenschulkurses zu ihren zum eigenen Gesundheitsexperten sozusagen zu machen. Und das beinhaltet dann natürlich auch Informationsvermittlung. Solche Informationen, wie wir sie auch besprochen haben, zu Häufigkeit, zu Ursachen, Entstehung von Rückenschmerz, aber eben auch das Einüben von Verhaltensweisen. Was kann ich tun, um zukünftige Rückenschmerzen zu vermeiden? Und auch in Situationen, in denen ich vielleicht selber Rückenschmerzen verspüre. Und Informationsvermittlung im Rahmen von Rückenschulkursen ist natürlich, stellt ganz andere Anforderungen, als jetzt ein Referat zu halten vor Kommilitonen, die vermeintliche Experten vielleicht auf dem Gebiet sind, die sportwissenschaftlichen Sprachgebrauch und Vokabular bereits kennen. Ich muss also in Gruppen mit Menschen, denn Rückenschulkurse sind eben immer Gruppenprogramme, in der Lage sein, auf die Heterogenität auch der Teilnehmer eingehen zu können. Nicht nur was den Wissensstand betrifft, sondern vielleicht auch, was ihre Einstellungen, typischen Verhaltensweisen, vielleicht auch Vorurteile und so weiter betrifft. Und dafür brauche ich wiederum auch Methoden, um diese aufzudecken und ein Gespür dafür zu bekommen, wie meine Teilnehmer zusammengesetzt sind, mit Blick auf die Einstellung zum Thema Bewegung beispielsweise. Sind das Personen, die vielleicht vom Nutzen bereits überzeugt sind? Oder nicht nur überzeugt sind, sondern auch willens sind, sozusagen mehr körperliche Aktivität in ihren Lebensalltag zu bringen? Oder habe ich es mit Leuten zu tun, die sozusagen hauptsächlich extrinsisch motiviert durch ihren Arzt, durch den ärztlichen Rat hin in der Rückenschule erschienen sind, erstmal abwarten sind und gucken wollen, ob das überhaupt was für sie ist?
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sinnvollen Schule an und schön, dass es das am Sportinstitut in Gießen gibt. Genau, es ist natürlich so, dass nicht jeder so die Möglichkeit hat oder auch ja momentan dort Sport studiert. Würden Sie sagen, gibt es irgendwelche Kennzeichen, Merkmale für den ganz normalen Durchschnittsmenschen für einen rückenfreundlichen Lebensstil? Kann man da sowas generell sagen?
Ja, ein rückenfreundlicher Lebensstil ist ein gesundheitsfördernder Lebensstil. Ich würde sagen, jetzt speziell auf Rückengesundheit bezogen, vielleicht am ehesten noch sich in Situationen, wo ich mit gewissen körperlichen Lasten zu tun habe, also schwere Gegenstände anheben, ziehen, tragen oder schieben zu müssen, entsprechend mich ergonomisch zu verhalten, auch den Arbeitsplatz. Die meisten Menschen sind ja wahrscheinlich eher dann auch an Schreibtischarbeitsplätzen tätig. Auch diesen Arbeitsplatz als Raum zu verstehen, in dem ich mich gesundheitsfördernd verhalten sollte. Ansonsten generell natürlich körperlich aktiv zu sein und auch zu bleiben, Stress zu reduzieren, sich Pausen zu nehmen für Entspannung, sei es mithilfe ganz konkreter Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation. Da wird sicherlich auch jeder für sich geeignete Mittel finden müssen, die ihm gefallen. Aber ich denke auch, das Thema Körperwahrnehmung und auf eigene Körpersignale zu achten, das ist eine Fähigkeit, die aufgrund der Schnelllebigkeit und den hohen Anforderungen, die nicht nur aufgrund der Pandemie an uns derzeit gestellt sind, sondern auch unabhängig davor schon immer vorlagen seit vielen Jahren,
wieder mehr Körpersignale wahrzunehmen. Das muss ja kein akuter Rückenschmerz sein, der mich bereits dazu zwingt, meine Tätigkeiten abzubrechen, sondern das kann bereits ein kleines Ziehen sein, das kann eine erhöhte Kreislaufaktivität sein oder einfach ein gewisses Anspannungsgefühl. Da frühzeitig mal drauf zu hören und vielleicht einfach auch mal Pausen einzulegen, vermehrt in so einem typischen Arbeitsalltag beispielsweise. Ich denke, das sind viele Empfehlungen, die gelten nicht nur für die Rückengesundheit, sondern wie gesagt, die sind allgemeiner Natur, aber wirken sich damit auch unmittelbar auf die Rückengesundheit aus.
Ja, spätestens jetzt merkt, glaube ich, jeder, dass uns der Rücken ja eigentlich alle betrifft. Und vielleicht leidet auch der ein oder andere Hörer gerade an einem akuten Schmerz. Und deswegen einfach mal die ganz einfach gestellte Frage, was kann ich denn bei einem akuten Schmerz machen?
Vielleicht kann ich damit beginnen, was man am besten nicht machen sollte zu Beginn, nämlich das Ganze zu dramatisieren und sich über das Internet zu informieren. Weil über die freie Recherche, gerade von Personen, die nicht wissen, wie ich auch vielleicht wissenschaftliche und seriöse Quellen von unseriösen unterscheiden kann, werden sicherlich dann auf Seiten stoßen, die ihnen dann eher Schrecken und Angst einjagen. Sondern wichtig wäre, dass wir uns vor Augen führen, wie ich bereits zu Beginn sagte, die meisten Rückenschmerzen haben keine ernsthafte Ursache und klingen auch von alleine wieder ab. Und Rückenschmerz ist zunächst einmal auch kein Grund dafür, warum ich sozusagen pausieren sollte und körperlich nicht mehr aktiv sein sollte. Im Gegenteil, Sport und Bewegung, wir kommen ja vielleicht noch dazu, darüber zu sprechen, was genau damit gemeint ist, sollten auch fortgeführt werden, sofern es den Schmerz eben nicht verschlimmert, aber das dürfte in der Regel eben auch nicht der Fall sein. Sicherlich muss man dennoch gewisse Warnsymptome auch ernst nehmen. Man unterscheidet in der Rückenschule oder spricht von sogenannten Red Flags, also rote Flaggen. Das sind quasi Symptome oder Hinweise, die mich durchaus dazu veranlassen sollten, dann auch mal einen Arzt zu konsultieren und der Ursache des Rückenschmerzes doch mal auf den Grund zu gehen. Das wären beispielsweise sowas wie Fieber oder eine bekannte Osteoporose, also Knochenschwund, weil dann eben nicht auszuschließen ist, dass beispielsweise so etwas wie auch eine Wirbelkörperfraktur Auslöser sein kann. So etwas wie Hinweise, die eine Nervenbeteiligung zumindest wahrscheinlich machen, sprich, wenn ich Empfindungsstörungen in den Beinen habe oder gar motorische Ausfälle. Ich denke, spätestens dann würde sicherlich jeder auch gleich einen Arzt mit hinzuziehen. Aber auch sowas wie plötzlicher hoher und ungewollter Gewichtsverlust, das sind einige der sogenannten Red Flags, die im Zusammenhang mit Rückenschmerz dann auch mich veranlassen sollten, dem genau auf den Grund zu gehen. Wenn diese Red Flags, wie gesagt, nicht vorliegen, dann hilft eben allein schon ein gesunder, in Anführungsstrichen, mentaler Umgang damit, indem ich mir eben selber sage, das wird wieder weggehen, das ist nichts Ernsthaftes und mich sozusagen so gut es geht normal verhalte und weiter aktiv bleibe. Also eben nicht sagen, verdammt, da ist schon wieder dieser Rückenschmerz. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes, weil diese, ich sag mal, kognitiven Muster können durchaus dann eher auch schmerzverstärkend sein und mich dann in meiner Aktivität natürlich und damit auch einer möglichen Linderung des Schmerzes behindern. Vielleicht noch ein, zwei ganz praktische Hinweise bei so einer typischen Lumbalgie, wo ich also so einen Hartspann auch der Muskulatur im Lendenbereich beispielsweise verspüre, kann durchaus auch die Wärmeanwendung Linderung verschaffen. Also wenn ich merke ganz klar, dieser Schmerz wird zusätzlich auch von so einer verspannten Muskulatur im Lendenbereich verstärkt oder das ist wahrscheinlich der Hauptauslöser des Schmerzes, dann sollte ich Wärme anwenden in dieser Region. So etwas wie eine sogenannte Stufenlagerung kann mir helfen, bei der ich mich also flach auf den Rücken lege und die Beine dann in Hüfte und Knie anwinkel und dann beispielsweise auf einen Hocker ablege.
Okay, ja, auch sehr interessant. Es hört sich auf jeden Fall so an, als ob man Möglichkeiten hat. Es ist ja so, dass Sport und Bewegung hat viele positive Eigenschaften. Und sie kommen ja auch aus dem Fachbereich Sport. Und jetzt wäre es ja so eine einfach gefragte Frage oder ja einfacher Fakt, dass einfach Sport die beste Medizin ist. Kann man das so einfach sagen oder klären Sie mich da am besten mal kurz auf.
Ich nehme an, Sie meinen die beste Medizin gegen Rückenschmerzen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Weil dass Sport die beste Medizin ist, so pauschal würde ich fast unterschreiben. Natürlich nicht für alle Krankheitsbilder, die es so gibt, aber doch für diejenigen, die auch für die den Haupttodesursachen in unseren Industrienationen verantwortlich sind, durchaus. Im Zusammenhang mit akutem Schmerz wäre das sicherlich falsch und auch vermessen, das zu behaupten. Also ich sage mal, ein schmerzlinderndes Arzneimittel hat da durchaus ist sehr viel potenter in der Schmerzlinderung als jetzt beispielsweise Aktivität. Insofern ist das nicht wirklich vergleichbar hinsichtlich der Wirksamkeit. Aber ich denke, Sport und Bewegung kann sicherlich als eines der wichtigsten langfristigen therapeutischen Mittel gelten, mit Blick auf Rückengesundheit, unmittelbar auf körperlicher Ebene, aber eben auch über die psychosozialen Begleiterscheinungen, die der Sport mir eben auch bietet, indem ich eben in der Gruppe mit Gleichgesinnten mich körperlich betätige, habe ich natürlich auch Spaß und Sozialkontakt und bin ich in der Lage, sozusagen auch Stress der vielleicht über Beruf oder auch aus dem privaten Bereich stammt, ein Stück weit abzupuffern. Also Sport wirkt sicherlich auf allen Ebenen, psychomental, geistig, genauso wie auch körperlich und ist damit auch vielfältig in der Lage, Rückenschmerz zu vermeiden, sogenannte Rezidive, also wiederkehrende Rückenschmerzen zu vermeiden, eine Verchronifizierung des Rückenschmerzes zu vermeiden. Aber bei akutem Schmerz würde ich nicht sagen, dass das jetzt unbedingt die Therapie Nummer 1 darstellt. Da gibt es durchaus wirksamere Möglichkeiten.
Okay, aber ja, schon mal schön, dass es generell, dass Sie es bestätigen können, dass es positive Auswirkungen hat. Das ist, denke ich mal, eine sehr wichtige Info an alle Sportler und an alle, die vielleicht sich noch nicht so viel bewegen, vielleicht auch motivierend, mal etwas mehr Sport zu machen, da es ja doch recht positive Eigenschaften hat.
Vielleicht darf ich auch noch eine Sache ergänzen, weil was vielleicht bis jetzt auch ein bisschen zu kurz kam, wir haben ja den Begriff Sport gar nicht näher definiert. Ist auch schwierig, weil er auch im deutschen Sprachraum sozusagen keine allgemeingültige Beschreibung des Begriffes Sport gibt. Aber ich möchte da schon auch nochmal unterscheiden zwischen dem Sport im Sinne von Wettkampfsport, leistungsorientierten Training und eher Gesundheits- oder Breitensport. Es gibt durchaus auch Hinweise, dass die Betätigung oder das Ausüben bestimmter Sportarten auf leistungssportlicher Ebene auch mit einem erhöhten Risiko von Rückenschmerz einhergehen kann. Also Rückenschmerz ist zum Beispiel kein seltenes Phänomen, was wir im Rudersport zum Beispiel wiederfinden. Das heißt, wenn wir jetzt hier davon sprechen und empfehlen, man sollte aktiv bleiben und auch sportlich bleiben, dann ist damit nicht unbedingt in jeder Situation auch das leistungssportliche Training gemeint, sondern sozusagen eher Freizeit und Breitensport.
Okay, ja gut, dass Sie es nochmal so differenzieren. Passt, denke ich, auch so zu der nächsten Frage, die wo wir schon fast zum Abschluss kommen. Ob man grundsätzlich eine Chance hat, Rückenschmerzen vorzubeugen. Kann man da irgendwie dann vielleicht auch sagen, mit so und so viele Minuten Sport pro Woche ist man auf der guten Seite. Na, vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
Ja, so differenziert könnte ich das leider nicht angeben, was da so die konkreten Bewegungsempfehlungen sind. Ich meine, es gibt ja Empfehlungen verschiedener medizinischer Fachgesellschaften und auch der WHO für einen aktiven Lebensstil. Das sind diese bekannten 2,5 Stunden moderater Aktivität pro Woche für beispielsweise ein Ausdauertraining und ergänzend dann so 1 bis 2 Einheiten pro Woche, die dann ganz konkret für Krafttraining aufgewendet werden sollten. Mit Blick auf Rückenschmerz hat man über einen sportlichen aktiven Lebensstil damit also auch die Möglichkeit, Rückenschmerzen vorzubeugen, aber nicht in jedem Fall. Was also auch Gegenstand so ein bisschen meiner aktuellen Forschung hier ist, ist dem nachzugehen, inwiefern ganz einfach auch anthropometrische Risikofaktoren für Rückenschmerzen vorliegen, die ich letztlich auch durch Sport und Bewegung nicht unbedingt vermeiden kann. Also wenn ich eine gewisse Haltungsschwäche oder sogar einen Haltungsschaden, der irreparabel ist, aufweise, habe ich unter Umständen damit einhergehend auch ein höheres Risiko für Rückenschmerz, welches ich sozusagen durch Sport auch nicht gänzlich vermeiden oder sich nicht gänzlich vermeiden ließe. Aber der regelmäßige Sport hat sicherlich große Potenziale, die allermeisten Rückenschmerzen, die unspezifischer Natur sind, damit auch zu vermeiden.
Ah, super. Ja, vielen Dank auch schon mal für diese ganzen umfangreichen Informationen. Zum Abschluss vielleicht noch. Haben Sie konkrete Tipps und Empfehlungen, wie wir in Zeiten von Homeoffice sowie auch Homestudying entsprechend rückenrecht arbeiten können? Also gibt es da konkret für Gießener, für Uni-Angehörige irgendwelche Tipps, die Sie an uns weitergeben könnten?
Ja, spontan denke ich da an den Pausenexpress des Allgemeinen Hochschulsportes, den zum Beispiel in Anspruch zu nehmen. Also das heißt natürlich regelmäßig Pausen zu machen, auch mal die Sitzhaltung zu verändern. Man sagt ja so schön, die nächste Sitzhaltung ist immer die beste. Also sprich, es geht nicht darum, möglichst gerade auf dem Stuhl mich zu platzieren, sondern möglichst dynamisch zu sitzen und häufig auch mal die Position zu verändern, die Arme mal aufzulegen, mich ruhig mal richtig in den Stuhl hinein zu lümmeln, würde man vielleicht sagen. Auf der anderen Seite mich auch damit zu beschäftigen, wie ich meinen Arbeitsplatz ergonomisch einrichten kann. Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich da jetzt auf die Einrichtung von Bildschirmen am Arbeitsplatz jetzt hier an der Stelle eingehen würde. Aber da findet man im Grunde auf jeder Internetseite einer Krankenkasse oder einer jeden Krankenkasse gute Hinweise, wie das einzustellen wäre. Also sprich Tisch, Stuhl, Arbeitsumgebung, damit ist auch Lichteinfall und so weiter gemeint, ergonomisch zu gestalten, abwechslungsreich auch zu gestalten, indem ich mir Möglichkeiten schaffe, vielleicht mal so eine Art Steharbeitsplatz einzurichten, wo ich dann also, wenn ich längere Texte zu lesen habe, das vielleicht auch mal im Stehen machen kann. Ja, und vor allen Dingen, wie ich bereits sagte, regelmäßig eben auch Pausen einzuplanen, wo ich einfach mal aufstehe und auch in Bewegung komme. Mindestens alle 40, 45 Minuten, besser vielleicht noch alle 20 Minuten mal kurz aufstehen. Ich kann das auch ergänzen um kleine funktionsgymnastische Übungen, die zum Beispiel die Schulter-Nackenpartie mit einschließen, indem ich also verschiedene Gelenke mobilisiere. Das heißt also alle Bewegungsrichtungen einmal durchspiele und zwar in großen Bewegungsumfängen. Aber auch sowas wie, ich nenne es mal Augengymnastik. Das heißt also, Objekte, die in unterschiedlichen Entfernungen sind, mal abwechselnd zu fokussieren mit den Augen. Denn man weiß ja heute sehr viel über solche myofaszialen Netzwerke und auch die Augenmuskulatur hängt gewissermaßen auch mit Schulter-Nackenmuskulatur zusammen. Das heißt also, über die Entlastung und die Gymnastik mit meinen Augen bin ich auch ein Stück weit in der Lage, Probleme oder Schmerzen in der Schulter-Nackenpartie zu vermeiden.
Ah ja, super. Ich denke, das waren nochmal sehr hilfreiche Hinweise hier zum Abschluss. Und ja, ich hoffe, dass da jeder auch für sich etwas mitnehmen kann. Herr Dr. Pilat, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast hier. Ihre Zeit sowie all die wertvollen, tollen Tipps. Genau, ich habe auf jeden Fall viel mitnehmen können und hoffe, alle Hörer und Hörerinnen können das auch. Und ja, wir vom AHS haben, wie schon erwähnt, auch Angebote für euch und euren Rücken. Zum Beispiel gibt es da auch extra Rückenkurse im Sportprogramm, in denen euch zertifizierte Übungsleitungen mit rückenfreundlichen Übungen versorgen. Und ja, wie auch schon angesprochen, der Pausenexpress. Der ist auch für euch und eure Rücken da. Momentan läuft das Ganze online für kleine Bürogruppen und auf Social Media in Form von Kurzvideos ist es für alle frei zugänglich. Genau, und in normalen Zeiten, da würde das Ganze live in den Büros stattfinden und für Studenten auch als Pause während Vorlesungen. Ja, generell lohnt es sich, regelmäßig auf unserem Social Media Account vorbeizuschauen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein und auch verschiedene Bewegungs- und Gesundheitstipps zu bekommen. Das war unser AHS-Podcast und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Falls ihr also Lust habt, eure Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, dann schreibt uns doch gern entweder eine Mail oder über Social Media. Und ansonsten bleibt mir nichts, als mich zu verabschieden. Bleibt gesund und fit und bis hoffentlich bald.
Tschüss.